Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Fridays for Future beim Klimastreik. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr euren Lieblingspodcast wieder eingeschaltet habt. Für diese Episode waren wir am vergangenen Freitag, 3. März, mit dabei beim weltweiten Klimastreik von Fridays for Future. Speziell in Vorarlberg gab es dazu eine Kundgebung direkt vor dem Landhaus in Bregenz mit kurzen Reden und zwei Schweigeminuten, die verdeutlichen sollen, dass alles gesagt ist und die Politik endlich handeln muss. Ganz unter dem Motto, tomorrow is too late. Wir haben für euch dort Aufnahmen gemacht und unsere Ann-Kathrin hat direkt vor Ort eben Interviews geführt. Unter anderem mit Politikerinnen und Politikern Daniel Zadra, Sandra Schoch, zudem mit Johannes Hartmann von Fridays for Future Vorarlberg, Katharina Rogenhofer, Autorin und Mitinitiatorin des Klimavolksbegehrens und mit vielen weiteren. In diesem Sinne, ab nach Bregenz zum Klimastreik.
Hallo und herzlich willkommen zum Streik. Heute ist wieder weltweiter Klimastreik. Und an vielen Orten auf der ganzen Welt stehen die Menschen auf der Straße, um Klimagerechtigkeit zu fordern. So auch wir hier in Bregenz. In welcher Lage befinden wir uns gerade? Aufs Klima bezogen. Die Klimakrise schreitet voran und weitere Krisen treten mit ihr gemeinsam auf. Die Politik bekommt die Krisen bisher nicht in den Griff. Menschen werden verzweifelter und hoffnungsloser und sie gehen auf verschiedene Arten mit ihrer Angst und ihrem Zorn um. Ein Weg, damit umzugehen, ist, sich gegen die Ungerechtigkeiten zu stellen und für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen. Das ist das, was wir auch heute tun. Manche hören aber auch wieder mehr auf starke Männer, die gegen andere hetzen und suchen die Schuld bei anderen. So erkläre ich mir die aktuellen Umfragen zur Nationalratswahl. Und so erkläre ich mir auch, dass vor wenigen Tagen in Vandans eine Funkenhexe als Klimaaktivistin verkleidet und verbrannt wurde. Aus einer solchen Aktion spricht blanker Hass. Hass gegen Menschen, die sich für die Zukunft aller einsetzen. Das klingt und ist absurd. Aber es zeigt, die Hetze wirkt leider. Einige Menschen glauben Hetzern wie Herbert Kickl. Dass es in autoritären Systemen den Menschen aber wesentlich schlechter geht, muss ich wohl kaum erwähnen. Unsere Demokratie hat Fehler, ja, aber sie ist nicht unverbesserlich. Es ist wichtiger denn je, dass Menschen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Demokratie und gegen Hetze auf die Straße gehen. Das, was wir heute tun, ist essentiell, um die Gesellschaft und unser ganzes System zu bewegen. Deshalb bin ich dankbar für jede und jeden Einzelnen von euch und sage schon jetzt vielen, vielen Dank für euer Kommen. Gemeinsam können wir viel bewirken, das hat man in den letzten Jahren gesehen. Machen wir weiter. Und nun viel Spaß beim Streik.
Ja, Ja, hallo Johannes, du bist bei Fridays for Future und bist jetzt auch schon seit einigen Jahren dabei. Seit 4 Jahren gibt es Fridays for Future hier auch in Vorarlberg, oder? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Also ihr fordert ja von Beginn an, dass es jetzt mal endlich ein Gesetz gibt, das irgendwie den Klimaschutz vorantreibt. Ist da schon was passiert?
Also es ist generell sind Dinge passiert, das auf jeden Fall. Bei weitem nicht so viel, wie notwendig wäre. Also wir haben kein Klimaschutzgesetz. Wir haben immer noch in der Planung oder sogar schon ein bisschen weiter klimaschädliche Großprojekte, auch hier in Vorarlberg. Aber es ist, ich glaube, vor allem in den Köpfen der Menschen ist etwas passiert. Es heißt etwas, wenn nach 4 Jahren noch so viele Leute kommen auf einen Aufruf vor das Landhaus, um für das Klima zu streiken. Es ist immer noch, also es bewegt die Menschen, es bewegt sich in den Menschen sehr viel. Das Einzige, was noch nachhinkt, ist die Politik.
Du hast vorhin in deiner Rede von Hetze gesprochen, dass das auch ein sehr, sehr großes Problem ist, was eben die Klimakrise angeht, dass es nicht nur sehr persönlich werden kann, wie wir jetzt gesehen haben, dass am Funken eine Klimaaktivistin als Hexe verbrannt wird. Das ist ja extrem problematisch und dass das sogar wirklich aktiv ein Weiterkommen im Klimaschutz verhindert. Wie hast du das gemeint? Magst du dazu nochmal was sagen?
Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die auf uns zukommen, viele Dinge, die uns Angst machen können, die den Menschen Angst machen und für Zorn und Verzweiflung sorgen. Und ich glaube, ein Weg, damit umzugehen, ist eben das, was wir machen. Wir vor die Regierungsgebäude gehen und den Zorn dorthin tragen und zu versuchen, im demokratischen System möglichst viel zu verändern. Ein anderer Weg ist eben, auf scheinbar leichte Lösungen zu hören, die Menschen präsentieren wie Herbert Kickl oder und dieser der Hetze zuzuhören, das ist ein anderer Weg, mit diesem Zorn umzugehen, so sehe ich das. Und da müssen wir wahnsinnig aufpassen, weil wenn eben diese Menschen mehr zu sagen bekommen, dann sieht es auch für Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit nicht lustig aus. Das sehen wir in manchen Nachbarländern und in anderen autoritären Staaten sowieso. Also wir dürfen dem meiner Meinung nach keinen Platz lassen und dagegen vorgehen.
Wir haben hier ein paar junge Leute vor dem Mikro stehen. Was ist denn der Grund, wieso ihr hier seid?
Für Klima.
Hi, wie heißt du und wieso bist du heute hier?
Jasmin Stadelmann und keine Ahnung, wir sind halt Jugendliche und ich finde, wir haben einen Teil und eine große Verantwortung am Klima und dass wir halt vielleicht noch was ändern können.
Hast du das Gefühl, die Erwachsenen machen genug, um unsere Zukunft zu schützen?
Nein, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Jugendliche genug machen. Also man kann nicht Schuld auf genau eine Altersgruppe definieren. Also nein. Beide nicht.
Was haben wir denn als junge Menschen für Möglichkeiten, das Klima zu schützen?
Also ich finde nicht viele, wir können gerne demonstrieren gehen, laut Wörter, aber am Ende können nur die über uns stehen, was ändern, Politiker und so. Also wir können eigentlich nicht viel daran ändern, wird auch nichts nützen.
Hast du schon mal eine vegane Ernährung ausprobiert?
Ja, als letztes Jahr habe ich es echt lange gemacht und bei mir daheim passt mir auf, dass man nicht zu oft Fleisch essen oder Fisch. Ich bin auch kein Fisch-Fan. Fleisch essen wir einmal in der Woche, wenn denn. Und wirklich aus guter Haltung, worauf man echt schon. Aber ich habe es versucht, aber hat leider nicht so lange gehabt.
Ja. Aber auch super, dass du es probiert hast. Wenn du Tipps dazu brauchst und dir das ein bisschen leichter zu machen, gerne bei pio.jetzt vorbeischauen und unseren Podcast hören, wo du jetzt auch dabei bist. Kommt am Sonntag. Kannst gleich deine Stimme hören und uns kräftig teilen, bitte.
Dankeschön. Danke.
Ja, vielen Dank. Wir leben in Zeiten, in denen Extremwetterereignisse schon lange zum Alltag gehören. Wir alle kennen Bilder von Gebieten und Menschen, die durch die Auswirkungen der Klimakrise ihre Lebensgrundlage verloren haben. Das alles haben wir in diesem Jahr oft erlebt. Zu oft. Die Welt tobt. Wir fragen uns, wie viel noch passieren muss, bis sich etwas verändert, bis die Politik handelt. Diese Worte habe ich vor 2 Jahren genau hier vom Landhaus gesprochen. Und was hat sich in diesen 2 Jahren bis jetzt verändert? Genau, kaum etwas. Und das, obwohl wir alle wissen, tomorrow is too late, morgen ist es zu spät. Genau deswegen streiken auch heute wieder überall auf dieser Welt Menschen und setzen sich für Klimagerechtigkeit ein. Allein in Österreich und Deutschland streiken wir an mehr als die 260 Orten. Und das machen wir als Fridays for Future seit über 4 Jahren. die etlichen Stunden, die in politischen Aktivismus geflossen sind, die sonnigen und verregneten Freitage gemeinsam auf der Straße haben etwas bewegt. Wir haben etwas bewegt. Das kann niemand abstreiten. Denken wir nur an den Klimanotstand, an das radikale gesellschaftliche Umdenken oder den Stopp des Slowbautunnels. Was bringt uns aber der ausgerufene Klimanotstand, wenn die Entscheidungstragenden hier im Landhaus in Vorarlberg nicht ernst nehmen? Was bringt uns ein radikales gesellschaftliches Umdenken, wenn die Politik noch immer keine Rahmenbedingungen stellt, die auch wirklich allen Menschen Klimaschutz ermöglichen? Und Lobau ist ein riesiger Erfolg und mein Respekt gehört jedem Aktivisten und Aktivistin, die vor Ort alles Mögliche unternommen hat, um dieses Projekt zu stoppen. Doch wir brauchen... Doch wir brauchen viel mehr solcher Erfolge. Jeder dieser Erfolge war und ist nötig gegen den Kampf gegen die Klimakrise. Doch es wäre fatal, wenn wir glauben würden, dass das alles reichen würde. Deswegen stehen wir hier und fragen uns heute, was bitte muss noch alles passieren, bis endlich die Politik handelt. Denn immer nur reden Politikerinnen und Politiker über Megamonster wie S18 und Tunnelspinne. Und das, obwohl die wissenschaftlichen Fakten rund um die Klimakrise klar sind. Mit unserem Schweigen wollen wir symbolisieren heute, dass in den vergangenen Jahren schon alles gesagt wurde. Alle PolitikerInnen wollen mittlerweile klar sein, dass die Klimakrise oberste Priorität in allen ihren Entscheidungen haben muss. Wir haben nicht mehr die Zeit zum tausendsten Mal zum Reden. Und genau deswegen steigen wir heute unter dem Motto Tomorrow is too late. Es macht klar, unsere Politik darf keine Zeit mehr mit klimaschädlichen Projekten und leeren Versprechen vergeuden. Unsere Politik muss jetzt handeln. Denn es gilt... Denn für uns alle gilt, tomorrow is too late.
Wir haben hier Daniel Zadra von den Grünen, auch Landesrat in Vorarlberg. Was tut denn die Politik hier ganz konkret in Vorarlberg, um die Klimakrise einzugrenzen?
Also ich bin zuständig in meinem Ressort für den öffentlichen Personenverkehr. Da hat Vorarlberg schon sehr viel gemacht und wir werden auch weitere Schritte setzen. Wir bekommen durch das Klimaticket 8 Millionen Euro zusätzlich jährlich ins Land. Diese 8 Millionen werden zielgerichtet für den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmaßnahmen investiert. Ganz konkret zusätzliche Züge, zusätzliche Busanbindungen auch in die Talschaften. Und ganz wichtig, wir machen es auch vor, wohin es gehen muss. Wir machen eine Dekarbonisierung bei den Bussen, das heißt raus mit dem alten Dieselstinker und rein mit neuen E-Bussen, da werden wir die Flotte umkrempeln.
Das klingt ja schon mal super. Wie sieht es denn aus mit dem Ausbau von Radverkehr?
Im Radverkehr haben wir bereits einige Kilometer an Landesradrouten, an Schnellrouten, die werden wir sukzessive ausbauen. Ich möchte aber ganz klar sagen, das ist nicht gut genug. Wir machen da zwar das Richtige, aber wir müssen auch das Falsche sein lassen. Das heißt, wir müssen wegkommen von dieser Konzentration auf das Auto. Wir müssen die Angebote so gestalten, dass es attraktiver ist, mit dem Bus, mit dem Zug zu fahren und das Fahrrad zu nehmen. Das muss in Zukunft noch besser, noch schneller sein. Und da gilt es, das eine tun und das andere sein lassen.
Das klingt in Vorarlberg gar nicht so einfach, weil es gibt ja diese eine große Autobahn, mit der ich einfach überall unfassbar schnell hinkomme. Gibt es dazu irgendwie Ideen, das weniger attraktiv zu gestalten?
Also die A14 ist mittlerweile ja keine Autobahn mehr, sondern das ist in Wirklichkeit eine Schnellstraße, die innerörtlichen Charakter hat. Also wir sehen dort ja auch ganz oft, dass man gar nicht mehr schneller als 100 fahren kann. Daher mein Plädoyer, fahren wir 100, nehmen wir da das Tempo runter und schauen wir, dass wir dadurch auch Treibhausgasemissionen einsparen. Und zwar ohne, dass es irgendjemandem etwas kostet. Im Gegenteil, man spart sogar Sprit dabei.
Die Jungen haben ja jetzt auch gerade kritisiert, dass einfach viel, viel, viel zu wenig passiert in der Politik. Kannst du vielleicht erklären, woran das liegt? Ist das irgendwie, dass gewisse Parteien sich da dagegen sperren oder woran hängt es denn?
Also die Beharrungskräfte in der Politik, die sind extrem. Ja, da gebe ich den Jungen auch recht, dass sie zu Recht die Geduld verlieren, weil wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt das Ruder rumreißen. Und natürlich in der Vergangenheit hat man gutes Geld mit den Fossilen gemacht. Wenn ich mir daran denke, wie billig Gas war, wie wir unseren Wohlstand darauf aufgebaut haben und daher auch das Richtige nicht gemacht haben, nämlich die erneuerbaren Energien beispielsweise ausgebaut haben, in dem Maße, wo es notwendig gewesen wäre. Daher, wir müssen weg von den Fossilen und rein in die Sonne, in den Wind, in die Wasserkraft. Und das ist mein erklärtes Ziel. Und ich hoffe, da auch viele motivieren zu können. Am Sonntag sind sich alle Parteien einig. Aber die Sonntagsreden, die reichen nicht mehr. Wir müssen Montag bis Sonntag das Richtige tun und das Falsche sein lassen.
Und wie sieht es in den Kantinen aus vom Land? Also es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass die Ernährung auch immer pflanzlicher wird, regionaler, saisonaler. Wie steht es da jetzt aktuell?
Also wir haben vom Landtag mehrere Aufträge bekommen, da regionaler, biologischer zu werden. Aber ganz wichtig, du hast es erwähnt, ist, dass wir die Fleischportionen kleiner machen. Ich selbst bin Vegetarier, aber ich sage, jeder soll das essen, was ihm schmeckt. Aber wir brauchen nicht jeden Tag Fleisch, wir brauchen nicht jeden Tag das große Schnitzel, sondern eine kleine Fleischbeilage und das Hauptmahl soll pflanzlich, soll vegan sein und mit Milchprodukten kombiniert.
Vielen Dank.
Und jetzt kommt noch eine Rede von Sonja von den Parents for Future. Ich nutze die Gelegenheit, um etwas zu sagen, obwohl eigentlich schon alles gesagt wurde und die wissenschaftlichen Fakten auf dem Tisch liegen. Also was wissen wir? Wir wissen, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen. Wir wissen, dass der Mensch das globale Klima durch das Verbrennen fossiler Energieträger bereits massiv verändert hat. Wir wissen, dass die Emissionen steigen und dass der derzeitige CO2-Anteil bereits bei 418 ppm liegt. Wir wissen, dass der globale mittlere Meeresspiegel seit 1993 bereits um über 10 cm gestiegen ist. Wir wissen, dass wenn wir so weitermachen, nicht die Erderwärmung die eigentliche Ursache für das Ende der menschlichen Zivilisation sein könnte, sondern die Sekundärfolgen, sprich Anarchie. Anarchie beim Kampf um die noch übrigen Ressourcen und die noch bewohnbaren Landstriche. Wir wissen, dass es keinen Plan B gibt. Und all das wissen wir schon seit Jahren. Fast jedes Gespräch, was wir jetzt über den Klimawandel führen, wurde schon vor 40 Jahren geführt. Es ist nicht mehr eine Frage der Wissenschaft, sondern eine Frage der Moral. Und wie reagiert die Politik darauf? Indem sie weiterhin neue Straßen bauen möchte, die zu mehr Verkehr und zu mehr Treibhausgasen führen. Indem sie mit Steuermilliarden unseren zu hohen Energieverbrauch subventioniert, um kurzfristig den sozialen Frieden zu wahren. Immer mehr Menschen verlieren den Glauben an die Fortsetzbarkeit dieser Politik und an unseren konsumbasierten Lebensstil. Die langfristigen Folgen für die Umwelt verdecken langsam die kurzfristigen Bedürfnisse der Gesellschaft, die Profitgier und die kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteile. Die Politik muss verstehen, dass es ihre Pflicht ist, Maßnahmen zu treffen, in der sich die Dringlichkeit des Klimanotstands widerspiegeln und die Öffentlichkeit über ihre Notwendigkeit ehrlich zu informieren. Die Politik muss verstehen, dass wenn der so dringend benötigte Wandel nicht jetzt kommt, dann werden die Menschen diesen Wandel bald erzwingen. Ich glaube, es scheitert an der Vorstellungskraft. Die Politik hat nie ernsthaft die Möglichkeit des Scheiterns ins Auge gefasst. Obwohl wir jetzt schon richtig begreifen sollten, was Scheitern bedeutet. Ein Drittel von Pakistan stand letztes Jahr unter Wasser, während große Waldflächen in Europa in Flammen standen. Und das bei derzeitig nur 1,1 Grad globaler Erwärmung. Wie soll es weitergehen? Die Politiker können sich jedoch aber auch nicht vorstellen, wie der andere Weg aussehen könnte. Obwohl diese jungen Menschen, die da stehen,
voller Überzeugung, Ideen, Fantasie und dastehen und bereit sind, das Richtige zu tun und auch unbequeme Entscheidungen der Politik mitzutragen. Diese Menschen sind mutig, sind entschlossen, auf die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, angemessen zu reagieren und eine Zukunft anzustreben, in der wir uns tatsächlich wohlfühlen. Diese jungen Menschen besitzen die Fähigkeit, etwas anderes zu schaffen und auch rasch zu handeln. Sie haben sich den Schutz unserer Erde zu der eigenen Sache gemacht und betrachten es von einem menschlichen als von einem politischen Standpunkt. All das macht doch einen hoffnungsvollen, überaus ermächtigenden Eindruck. Wieso wird das ignoriert? Eigentlich noch schlimmer, wieso wird das kritisiert? Wieso nutzen wir das Potenzial, das in diesen jungen Menschen steckt, nicht aus? Auch wenn sie nicht auf alles eine Antwort oder eine Lösung haben, sie zeigen uns den Weg. Also folgen wir dem Weg. Und zwar jetzt, denn morgen ist es zu spät. Danke.
Hallo Michael, du bist bei Parents for Future dabei, bist in dem Fall auch Vater, nehme ich mal an, und hast wahrscheinlich eine Familie im Hintergrund, wo vielleicht auch ein paar Konflikte existieren mit deinem Engagement und dem Engagement bei dir zu Hause für deine eigenen Kinder. Wie siehst du denn diese ganze Sache? Also hast du Angst um die Zukunft deiner Kinder? Hast du das Gefühl, wir müssen hier dringend was machen oder glaubst du eh, dass wir es schaffen irgendwie?
Das waren viele Fragen auf einmal. genau, also ich bin Vater, ich habe zwei Kinder. Das eine, also der größere ist 11 Jahre, die kleine ist 7. Ich war recht viel beim Klimavolksbegehren engagiert, also auch zeitlich habe ich da eigentlich recht viel investiert. Genau, bin jetzt bei den Parents for Future. Und ich habe das Gefühl, zu deiner Frage, ob ich Angst um die Zukunft meiner Kinder habe, ja, in gewisser Weise schon. Also ich hatte auch wirklich Phasen, in denen ich sehr schlecht und wenig geschlafen habe, aus Angst um die Zukunft, vor allem Sorge um die Zukunft meiner Kinder. Und es gibt, wie du schon sagst, für mich als Vater natürlich immer so ein bisschen einen Prioritätenkonflikt oder Interessenskonflikt. Wie viel Zeit verwende ich halt für das Thema Klimaschutz? Weil letztlich geht das immer von der Familienzeit weg. Ja, also wenn ich halt mir die Nächte um die Ohren schlage, um fürs Klimavolksbegehren Online-Kampagnen aufzusetzen, bin ich halt am nächsten Tag recht kaputt. Und da gab es schon Phasen, und das ging nicht nur mir so, das weiß ich auch von vielen anderen, die sich sehr stark gerade beim Verein Klimavolksbegehren engagiert haben. Die hatten teilweise Ehekrisen, weil der Partner halt gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter und muss das sein. Ne? Und in gewisser Weise ging es mir auch so. Also ich stand jetzt nicht zum Glück kurz vor der Scheidung bei uns. So weit ging es nicht, aber ja, natürlich hat auch meine Frau irgendwann gesagt, hey, jetzt nach der Unterschriftenwoche schau, dass du dich da wieder ein bisschen zurückziehst. Aber im Großen und Ganzen war sie recht verständnisvoll, ja.
Wie geht's da deinen Kindern? Haben die schon ein Bewusstsein dafür, wie es um unsere Welt steht? Haben die Angst? Machen die vielleicht auch selbst irgendwie Aktionen oder irgendwas in die Richtung?
Also meine Kinder sind grundsätzlich, glaube ich, schon recht gut informiert. Also die, ich lege eigentlich Wert darauf, dass die beide Nachrichten schauen. Es gibt eine sehr gute Kindernachrichtensendung auf dem Kika, die heißt Logo. Und da ist Klimaschutz eigentlich so ein Dauerthema, weil es halt natürlich gerade für Kinder sehr relevant ist. Also die wissen grundsätzlich schon Bescheid, aber ich habe das Gefühl, in ihrem Alter noch, also wie gesagt 7 und 11 Jahre, die gehen, glaube ich, davon aus, dass die Erwachsenen das schon irgendwie richten werden. Also die haben, glaube ich, das Vertrauen in unsere Generation, dass wir das im Griff haben.
Ja. Haben wir es im Griff?
Nee, haben wir nicht im Griff. Ne? Sonst würde ich mich nicht dafür engagieren. Also wir haben, glaube ich, ja, nee, wir haben es nicht im Griff. Punkt.
Also wir haben es nicht so ganz im Griff. Woran liegt's? Ist es die Politik, die da schläft, die Aufklärungsbedarf hat oder keine Lust hat? Oder wo hängt's?
Ich glaube, das große Problem an Klimapolitik ist halt, also da kommen mehrere Probleme zusammen. Das eine ist, dass es halt ein globales Problem ist und jedes Land quasi abwartet, was die anderen machen, weil jedes Land, das quasi als Vorreiter sagt, ich mache was, erleidet dadurch eigentlich einen Wettbewerbsnachteil, oder? Weil natürlich fossile Energien einfach die günstigsten sind. Und jedes Land hat, glaube ich, für sich so ein bisschen, geht so in eine Abwartehaltung und sagt, ja, schauen wir mal, was die Chinesen machen. Das ist ja ein sehr beliebtes Argument bei uns. Und solange die nichts machen, müssen wir auch nichts machen, weil unsere Wirtschaft dann nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also ich glaube, das ist mal eine ganz große Dimension des Problems. Dann, das Zweite ist halt, dass die Menschen und Organisationen, die halt, dass es sehr viele gibt, die halt profitieren. Also ich glaube, Shell hat letztes Jahr, glaube ich, 40 Milliarden Gewinn gemacht. Sprich, diejenigen, denen negative Folgen drohen würden, das sind halt im Grunde genau die, die halt sehr viel Macht haben, ne? Weil halt Geld die Welt regiert. Und dementsprechend gibt es da halt extrem viel Widerstand von extrem mächtigen Menschen und Organisationen. Ne? Und das ist, glaube ich, so die zweite Dimension des Problems. Ne? Und für die wird halt letztlich, wenn man ehrlich ist, glaube ich, oft Politik gemacht und nicht für die Bürger, für die eigentlich Politik gemacht werden sollte.
Ja, und es betrifft ja die Menschen dort auch. Die haben wahrscheinlich auch Kinder und die wollen für die Kinder hoffentlich auch irgendwie eine Zukunft. Da frage ich mich schon manchmal, ob die das überhaupt mitbedenken. Was sagst du da als Vater dazu?
Du meinst jetzt Politiker, die Kinder haben? Ich glaube, die Menschen, also es betrifft nicht nur Politiker, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die sind, glaube ich, sehr gut darin, Ausreden zu finden. Zu sagen, ja, ich mache ja eh schon ein bisschen was, ne? Wir haben jetzt, keine Ahnung, wir haben mal symbolischen Klimanotstand ausgerufen oder es gibt ja ein paar Maßnahmen in der Politik, die gemacht werden, die reichen halt natürlich bei weitem nicht aus, aber ich vermute mal, das ist halt eine recht beliebte Ausrede, auch eine, die ich immer wieder höre, dass halt Politiker sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir machen ja eh schon was. Und ich glaube, das ist auch eine Ausrede, an die sie auch selbst glauben und die sie auch ihren Kindern wieder erzählen. Ne? Also die kommen wahrscheinlich nach Hause und sagen hier, Daddy hat heute die Welt gerettet, indem er, irgendwo ein Stoppschild auf einer Straße aufgestellt hat, aber die nicht wirklich die wichtigen großen Maßnahmen ergreift. Ja.
Was würdest du den anderen Eltern raten, um die Zukunft ihrer Kinder rosiger zu gestalten? Was müssen wir tun?
Auf der einen Seite im Grunde das, was hier jetzt heute vom Land aus passiert ist, also im Grunde von der Politik Maßnahmen einfordern. Und das Zweite, was man als Eltern natürlich speziell machen kann, ist halt einfach zu schauen, dass zumindest die eigenen Kinder, ohne dass man ihnen Angst macht, das ist nämlich immer so ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich selbst auch stecke, na, wie viel sage ich meinen Kindern, weil ich will ja jetzt auch nicht, dass die psychisch darunter leiden müssen. Genau, also dass man den Kindern, ohne ihnen Angst zu machen, trotzdem versucht, sie wenigstens dahin zu bringen, dass sie für Klimaschutz sich stark machen. Ne? Meine 7-jährige Tochter ist übrigens auch mehr oder weniger Veganerin. Ja. Genau, und hat das, ja, ist da recht überzeugt und lässt sich auch kaum davon abbringen.
Super, ja, vielen, vielen Dank dir.
Gerne, ja. Damit wir heute in Streikstimmung kommen, wäre ich dafür, dass wir jetzt mal alle ganz laut sind. Und zwar, ich hoffe, ihr kennt alle diese Streiksprüche, sonst stehen sie jetzt da. Und ja, leg mal los. Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Klima,
Schutz.
Klima,
Schutz.
Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Klima,
Schutz.
Klima,
Schutz.
Klima, Klima, Klima.
Schutz, Schutz, Schutz.
Seid ihr bereit?
Ja!
Ich sag Klima! Ihr sagt Schutz, Klima!
Schutz!
Klima!
Schutz!
Klima, Klima, Klima!
Schutz, Schutz, Schutz!
Okay. Woo. Ein Applaus für euch, das war super. Voll, voll.
Und hier haben wir Katharina Roggenhofer. Du hast das Klimavolksbegehren begründet. Wie kam das denn dazu und wie lief das dann eigentlich ab?
Ja, eigentlich war es eine Überraschung, so wie fast alles, was ich gemacht habe. Also das Klimavolksbegehren wurde ja initiiert von einer Politikerin eigentlich. Und ich habe dann auf Twitter geschrieben, dass ich das voll blöd finde, dass das von einer politischen Partei ausgeht. Und dann haben wir uns öfter getroffen. Dann hat sie es an die Zivilbevölkerung, und zwar an mich, übergeben. Und das war aber dann echt toll. Also wir haben dann Teams aufgebaut und das ist von null, also quasi wirklich von null aufgegangen und Bundesländergruppen gegründet und für die Eintragungswoche mobilisiert und dann im Endeffekt 380.590 Unterschriften gesammelt, was für ein Volksbegehren von unten wirklich, wirklich viel ist. Und haben dann tatsächlich diese Behandlung im Parlament gehabt. Über 100.000 Unterschriften passiert das bei jedem Volksbegehren. Und es wurde ein Antrag beschlossen mit ein paar unserer Forderungen von ÖVP, Grünen und NEOS. Und da versucht das Klimavolksbegehren jetzt gerade dran zu bleiben, dass das nicht nur in einen Antrag gegossen ist, also schwarz auf weiß steht es jetzt schon da, sondern auch umgesetzt wird.
Welche Forderungen sind das und wie weit sind wir da jetzt schon politisch?
Also manche Forderungen, ich glaube, ich muss es ein bisschen von hinten aufrollen, weil das Klimavolksbegehren hat ja tatsächlich unter Schwarz-Blau begonnen. Ich glaube, die meisten Leute erinnern sich gar nicht mehr dran, so viele Regierungen hatten wir dazwischen. Und da ist eigentlich schon ein paar Sachen sind tatsächlich im Regierungsabkommen gelandet. Also Klimaneutralität 2040 zum Beispiel war eine unserer Forderungen. Aber vieles ist tatsächlich noch nicht passiert. Also wir haben kein Klimaschutzgesetz. Eine der größten Forderungen des Klimavolksbegehrens ist ja ein verbindliches, gutes, ambitioniertes Klimaschutzgesetz mit Reduktionszielen für jedes Jahr, mit einer wissenschaftlichen Begleitung, mit Sofortprogrammen bei Nichteinhaltung dieser Ziele und auch mit einem Recht auf Klimaschutz in der Verfassung, weil wir alle ein Recht darauf haben, in einer intakten Umwelt zu leben. Und das gibt es noch nicht. Also seit 2020 ist das letzte alte Klimaschutzgesetz ausgelaufen, derweil hat die Regierung noch kein neues gemacht. Auch die Abschaffung klimaschädigender Subventionen, da sind wir noch sehr weit hinten. Die WIFO-Studie, die neue, zeigt, dass es zwischen 6 und 8 Milliarden jährlich ausgegeben werden für Klimaschädigendes. Das heißt, das geben wir sogar in die falsche Richtung aus. Und dann gibt es natürlich noch die Forderungen nach mehr erneuerbarer Energie. Da sind wir, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo wir ein bisschen einen Zahn zugelegt haben in letzter Zeit. Aber auch die Verkehrswende voranzutreiben wäre extrem wichtig, weil Verkehr ist eines der großen Sorgenkinder in Österreich. Und das macht ein Drittel unserer Treibhausgasemissionen aus. Und da zu reduzieren, öffentlichen Verkehr auszubauen, Fußwege, Radwege auszubauen, dass die Leute auch wirklich eine Alternative haben, das wäre ganz wichtig.
Wo siehst du denn das Problem in der Politik? Woran hängt es denn, dass das so lange dauert, dass da noch immer kein Gesetz beschlossen wird? Es gab ja schon ein Gesetz, es gibt ja ganz klare wissenschaftliche Fakten. Woran hängt das?
Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, es haben tatsächlich viele noch nicht verstanden, wie es um unseren Planeten und auch um uns steht. Das wird jetzt uns zwar klarer durch die vielen Extremwetterereignisse, Waldbrände auch in Österreich, Überflutungskatastrophen, Dürren. Der Grundwasserspiegel ist historisch niedrig. Aber viele haben das noch nicht verstanden. Und auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich Interessensvertretungen, die aktiv dagegen lobbyieren. Also wenn wir uns anschauen, dass sich zum Beispiel Harald Mahrer, der Leiter von der WKO, von der Wirtschaftskammer, auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, er hat bei der Steuerreformsverhandlung hat er das Dieselprivileg rausverhandelt, also dass wir noch immer Diesel weniger besteuern als Benzin. Das hat er durchgebracht und weiter durchgesetzt, dass er sich da auf die Schulter klopft oder auch der Karl-Heinz Kopf ebenfalls von der WKO sagen kann, ja, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz und so weiter und so fort. Übrigens auch viele ÖVP-Politiker auf dieser Linie. Insofern gibt es einige Kräfte, die wirklich aktiv dagegen sind, dass da was passiert. Und da müssen wir von unten, von jeder Gemeinde, von jeder Schule, von jedem Unternehmen, das auf einer anderen Seite steht und will, dass da was vorangeht, Druck aufbauen, damit wirklich was passiert.
Hast du das Gefühl, dass die Bewegung aus der Jugend jetzt gerade kommt oder kommen andere Gesellschaftsschichten jetzt auch mal endlich drauf, was zu tun?
Also heute auf dem Streik in Vorarlberg habe ich eher das Gefühl, dass es wieder die Jungen sind. Also es waren sehr viele Schulklassen da. Aber ich weiß es aus Wien auch, dass eigentlich alle Generationen mittlerweile dabei sind. Also mit den Parents for Future, Grandparents for Future, Teachers for Future, Scientists for Future. Das wird echt eine riesengroße Bewegung. Ich sehe es auch in den Gemeinden, wenn ich Vorträge halte, dass immer mehr Leute aufstehen und fragen, ja, was kann ich denn tun oder wie kann ich dazu beitragen? Und ich glaube, wir müssen nur noch schaffen, da wirklich gemeinsam das, die Stimmen auf die Straße zu bringen, aber eben auch in, unserer, in unserem Umfeld zu wirken. Also zum Beispiel, wo wir arbeiten oder die Leute, mit denen wir uns umgeben, da zu beeinflussen und wirklich diese Schritte, diese zarten Schritte in der Ebene zu machen, um in die Umsetzung zu kommen.
Vielen, vielen Dank.
Danke. Jetzt werden wir die angekündigten 2 Schweigeminuten abhalten, um nochmals zu sagen oder nicht zu sagen, dass keine großen Reden mehr geschwungen werden müssen und die Politik endlich handeln soll.
Wir haben hier Sandra Schoch von den Grünen und auch Vizebürgermeisterin in Bregenz. Was sind denn die Dinge, die man hier in Vorarlberg ganz regional machen könnte, um am meisten für den Klimaschutz zu tun?
Das größte Thema für die Städte, für die Kommunen, das ist das Thema CO2 durch den Verkehr. Es gäbe eine einfache Lösung, Tempo 30 innerorts für Landesstraßen. Das ist ein großer Wunsch vieler Bürgermeister im ganzen Land. Das wäre ein großer Wunsch aller E5 Kommunen und Städte. Wir haben auch das 5. E in der Stadt Bregenz, aber wir haben das größte Thema mit dem Verkehr. Das können wir alleine nicht steuern, da brauchen wir die Unterstützung des Landesrats. Es wäre eine große Entlastung in Bezug auf das Thema Feinstaub, auf das Thema Lärm und wir würden CO2 runterkriegen. Ganz, ganz einfach. Es wäre eine schöne, leichte Maßnahme.
Und für die BürgerInnen wäre das natürlich auch fantastisch, eine viel lebenswertere Stadt, viel sauberere Luft, viel weniger laut. Wie sieht denn das aus? Also wie realistisch ist es, dass es in nächster Zeit umgesetzt wird?
Also wir setzen unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt auch eine Bürgerinitiative in Bregenz, die wir auch unterstützen. Wir werden die nächste Zeit auch Aktionen setzen, um einfach deutlich zu machen, wie ruhig kann eine Straße sein, wie viel Lebensqualität kann es in einer Straße geben. Wir hätten die Möglichkeit, Begegnungszonen umzusetzen, zum Beispiel beim Milchpilz. Also wir werden hier Aktionen setzen, um auch von unten den Druck zu erhöhen.
In Bregenz ist ja eh schon einiges Fußgängerzone. Es gibt ja immer die große Angst von gewissen Personen, die dann sagen, naja, aber dann kommt ja da niemand mehr vorbei, weil wenn man mit dem Auto nicht direkt davor parken kann, dann kommt ja niemand mehr. Bewahrheitet sich das oder ist es nicht eher sogar das Gegenteil?
Also diese Behauptung kommt schon aus den 70er Jahren. Ich habe noch nie ein Auto einkaufen gesehen. Es sind immer die Menschen, die einkaufen. Und bei uns im Sommer wird es immer wieder deutlich, die Straßen sind voll, die Cafés sind voll und die Menschen kommen extra nach Bregenz mit dem Schiff oder mit dem Zug. Es ist eine erhöhte Lebensqualität. Und wie gesagt, das ist ein Argument aus den 70er Jahren.
Damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Streiks. Wir bedanken uns nochmal herzlich bei euch, dass so viele Menschen da sind. Es wird noch ein langer Weg sein, bis die Politik endlich handelt. Aber nichts bewegt so viel, wie wenn so viele Menschen auf die Straße gehen. Lasst uns gemeinsam dranbleiben.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wünschen euch jetzt noch einen ganz tollen Start in den Tag oder vielleicht eine gute Nacht, je nachdem wo und in welcher Situation ihr uns heute wieder gehört habt. Alle Informationen zu dieser Episode, wie immer, in der Factbox, in der Beschreibung zu dieser Folge. Und dann ja, sagen wir danke, ciao und bis zum nächsten Mal wieder hier in 2 Wochen bei eurem Lieblingspodcast.
Wir stehen jetzt hier gerade in Bregenz am Kreisverkehr in Richtung Deutschland beim Sutter-Lütti und haben zugeschaut, wie 2 AktivistInnen grüne Farbe über den ganzen Kreisverkehr verteilt haben. Das soll wohl eine Aktion zum Thema Greenwashing sein. Und wir sind jetzt gerade dabei zu beobachten, wie die Polizei die Autos umleitet, sodass die Farbe nicht in der ganzen Stadt verteilt wird. Es ist sehr interessant zu sehen, wie die Leute rätseln, was hier passiert ist, was das zu bedeuten hat, wie auch die Polizei rätselt, was hier passiert ist, wer dafür verantwortlich ist, wen sie da jetzt dafür verantwortlich machen können. Ob wir vielleicht auch beteiligt waren? Nein, waren wir nicht. Wir stehen nur hier wie alle anderen Medien und beobachten und schauen uns an, was da passiert. Hey, was glaubt ihr, was hier gerade passiert?
Farbe auf die Straße gespritzt.
Ja, ist sehr merkwürdig, aber ja.
Ich glaube, es wird zur Spur mit Nachzuger, wenn die Autos durchfahren. Wo sind jetzt da die Leute? Weil, also ich kenne es halt nur so, wenn man so mit Plakaten und so herumläuft.
Oder wenn man sich auf die Straßen klebt oder so.
Straßen mit Farbe bespritzt.
Ganz genau, vielleicht ist das so eine geheimnisvolle Aktion, wo man nicht wissen soll, wer das war. Vielleicht.
Ja, spannend gerade, irgendwie ja. So.
Ich hab extra den Bus verpasst.
Viel Polizei und so, es ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Vor allem sowas auch zu erleben mal. Ja. Weil sonst hört man es halt immer nur so im Radio oder oh, im Fernsehen, ja, da wieder eine Demo, ja.
Ja, voll cool, mal live dabei zu sein, oder?
Ja,
und wofür glaubt ihr, ist das? Also was wollen die damit sagen?
Dass mir Farbe ins Leben kommt, oder?
Weiß ich nicht ganz. Vielleicht so irgendwie fürs Klima oder so?
Vielleicht, dass man für die Umwelt, dass man halt was, dass man mehr auf die Umwelt schaut. Vielleicht so, wegen dem.
Ich denke, das ist eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt Farbe damit zum Tor hat.
Sagt euch der Begriff Greenwashing etwas?
Ich denke, dass man eher die Welt wieder so mit vielen Pflanzen machen soll, also wieder grün machen soll, quasi mit grünen Sachen waschen soll.
Greenwashing bedeutet, dass eine Firma, die eigentlich überhaupt gar nicht gut für die Umwelt ist, behauptet, was Gutes für die Umwelt zu machen und sich damit grün wäscht, obwohl sie eigentlich noch immer sehr dreckig unterwegs ist. Kennt ihr euch aus mit dem Klimawandel?
So halb.
Habt ihr Angst vor der Zukunft?
Ja. Schon, ja.
Ich habe Angst, dass die Welt aussterben wird.
Ja. Und ich habe gehört, dass sich jetzt anscheinend die Natur rächen soll, also dass viel mehr passiert jetzt so mit Tornados, keine Ahnung.
Habt ihr letztes Jahr die große Überschwemmung hier in Vorarlberg mitbekommen?
Ja, die Überschwemmung dort im Bregenzett, wo man durch so hoch Wasser laufen hat können.
Kennt ihr Leute, bei denen die Keller vollgelaufen waren zum Beispiel?
Ja, meine Oma.
Glaubt ihr, dass die Erwachsenen genug dazu machen, dass die Welt geschützt wird?
Nee. Kann sein. Ein bisschen zu wenig.
Also meine Mama versucht immer im Sommer mit dem Rad zu fahren, aber im Winter ist es sehr kalt und deswegen fahrt sie dann mit dem Auto.
Also manche Erwachsene setzen sich ja gar nicht ein, weil zum Beispiel Putin... Der macht was komplett Falsches.
Guter Punkt. Ja, danke euch. Super. Voll cool, schön mit euch zu reden. Also man sieht jetzt, wie die Polizei gerade beim Kreisverkehr abriegelt und wahrscheinlich versuchen wird, die Farbe irgendwie zu beseitigen. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass die grüne Farbe, die im Kreisverkehr ausgebracht wurde, natürlich nichts Schädliches ist, sondern einfach nur Wasser, Mehl und Lebensmittelfarbe. Also etwas, was sofort wieder wegtrocknet und beim nächsten Regen einfach wieder weggewaschen wird. Also sogar noch weniger schlimm als Kinderkreide. Ja, also da merkt man mal wieder, dass das erst groß Angst existiert bei den Leuten und dann kommt eigentlich raus, nee, eigentlich will eh niemand was Böses, sondern nur eben aufklären über Greenwashing. Dass die Maßnahmen gegen den Klimawandel einfach aktuell noch immer nur Greenwashing sind und eben keine tatsächlichen Maßnahmen, die irgendwas in der Lage sind zu verhindern.